Es ist wieder Freitag tatsächlich und Freitag ist zumindest alle zwei Wochen das Hobbyzeit. Und da geht es nicht um Hypes, in der Regel nicht um Hypes, um Preise oder Releases, sondern vor allen Dingen geht's um einen Gast, wenn wir einen haben. Und wir freuen uns sehr, dass das so spontan heute wieder funktioniert hat. Vielen Dank da schon mal für die Orga an den lieben Alex, der also gleich auch nochmal Hallo sagt. dass wir so einen spontanen Gast haben und auch sehr, sehr spannenden Gast. Ein Sammler, der ein oder andere vielleicht von euch kennt, der über Sneaker wieder auch ins Hobby gekommen ist, TCG am Start ist, auch ein bisschen Sport am Start ist, ein Store am Start ist. Deswegen gibt's auf jeden Fall vieles zu erzählen und vieles Interessantes zu hören. Bevor wir aber den Gast begrüßen, erstmal Grüße an dich, Alex. Heute ist Feiertag bei euch, haben wir eben festgestellt.
Wir haben heute Brauchtumstag. Wir haben heute Altweiber.
Das ist auch so ein deutsches Wort, oder? Brauchtumstag. Also, ich glaub,
deutscher Witz, glaube ich, dann auch nicht mehr an der Stelle. Und also Düsseldorf-Köln hat an dem Tag tatsächlich ab 11.11 Uhr frei. Also da haben die Schulen meistens zu, Kindergärten haben geschlossen. Bei den meisten Firmen ist es dann so ab 12, dass es dann quasi ein paar Mettbrötchen gibt und eine Kiste Bier. Und dann geht man in die Stadt. Und ja, das ist der Status. Wie du siehst, ich bin heute nicht verkleidet. Ich bin heute nicht in karnevalistischer Laune unterwegs. Von daher, ich freue mich sehr auf unseren Gast. Tristan, haben wir spontan eingetütet. Ich bin über so eine Straße gefahren, habe einen großen Mann an der Bushaltestelle stehen gesehen und dachte mir, okay, pass auf. Der hat coole Sneaker an, den packen wir jetzt mal ein. Deswegen, Tristan, willkommen im Podcast. Stell dich gerne mal vor, wer bist du, was kannst du und wo kommst du her?
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Tristan, ich komme aus Duisburg, sammle insgesamt, weiß ich, also gefühlt mein halbes Leben so richtig wieder neu angefangen, habe ich vor 10, 12 Jahren mit Sneakern, bin dann über Sneaker während der Pandemie wieder in TCG reingerutscht und über TCG dann in Sportkarten und Memorabilia. Und ja, das ist so quasi so der Long Story Short Werdegang von meiner Sammlerkarriere, mehr oder weniger. Dann bin ich vor knapp 3 Jahren in einen kleinen TCG-Laden gegangen, habe da dann letztes Jahr aufgehört und bin dann von da mehr oder weniger direkt durch einen lustigen Zufall eigentlich dann zu Junks Playground gekommen.
Wurdest du abgeworben? Also hat Benedikt dich abgeworben?
Nee, ich bin nicht abgeworben worden. Das ist zwischen dem alten TCG-Laden quasi und der neuen Stelle liegen auch ein paar Monate.
Okay.
Und das war dann, ich war eigentlich mit meinen Jungs unterwegs, ich habe ja 2 Kinder, die sind 6 und 4 und durch mich sind die natürlich auch in Pokémon reingerutscht dann und dann war ich mit denen eigentlich unterwegs, weil wir ein bisschen was aufmachen wollten zusammen und ich wollte mir den Store mal angucken, weil den Store gab es zu dem Zeitpunkt schon seit dem 12.07. Mhm. Das war das erste Septemberwochenende dann, wo wir da waren und dann hat der Benedikt mich dann halt gesehen, hat ein bisschen mit mir gequatscht, weil wir kannten uns vorher schon. Und als ich dann gesagt habe, dass ich aktuell nicht mehr bei dem TCG-Laden bin, hat er dann große Augen gekriegt und ist dann mit mir einmal vor die Tür gegangen. Dann haben wir uns unterhalten. Und 2 Tage später habe ich dann angefangen quasi.
Ja, geil.
Zeitschiene letztes Jahr, oder was war das jetzt, 2025?
Das war letztes Jahr, genau. 12.07. letztes Jahr hat ja der Store eröffnet, der Online-Shop, den gab es schon deutlich länger. Mhm. Und dann seit 1.10., also quasi einen Monat, nachdem ich angefangen habe, haben wir dann 5 Tage die Woche endlich aufgemacht. Und das Ganze dann dingfest gemacht. Ne?
Direkt rein, sozusagen. Bevor wir gleich über den Store vielleicht noch mal ein bisschen quatschen können, vielleicht noch mal über dich. Dich findet man in Moers, glaube ich. Zumindest ist der Laden in Moers. Bist du da auch gerade anzutreffen? Du bist gerade im Laden, glaube ich, hast du gesagt. Ne?
Genau, ich bin oben in der Firma.
Ja. Ihr habt keinen Feiertag, oder was? Ist Moers jetzt keine Faschingshofburg, oder?
Nee, wir haben keinen Feiertag heute. Heute ist zwar ganz normal Altweiber, aber wir haben keinen Feiertag.
Das ist nur in Düsseldorf. Das ist so dieses kleine Extra, was du halt in Düsseldorf und Köln hast, also da nimmt man das schon sehr, sehr ernst. Also meine Tochter zum Beispiel heute auch, also in der Kita, es war Kostümpflicht. Also es musste dann da auch Karneval gefeiert werden. Das nimmt man dann schon extrem ernst hier. Aber du musst dir da auch keine Gedanken machen. Also damals war das normal, dass Jungs und Mädels aus dem Pott sind um 6 Uhr quasi auch in Düsseldorf dann meistens unterwegs und bringen dann nochmal so ein bisschen frischen Wind halt rein. Ne? Also wenn du ab 11.11 Uhr so ein bisschen durchperformst, merkst du so um 6 die ersten Ausfallerscheinungen und dann brauchst du einfach wieder neue Mitspieler auf dem Feld, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Und deswegen ist das immer ganz gut, wenn Leute von außerhalb kommen, die halt nicht früher kommen dürfen. Das heißt, die haben dann maximal eine Pulle Gorbatschow in der Rübe, außer S6, von Essen Hauptbahnhof bis nach Düsseldorf. Und das macht, guck mal, Tristan lacht auch, der kennt das nämlich. Und das macht die Sache dann immer relativ mollig und wollig. Also das ist immer ganz gut, so dieser Personalwechsel, den du halt dann hast.
Okay. Ich muss mal nach Düsseldorf kommen anscheinend an Fasching und mit der S6 fahren.
Du bist verheiratet, oder?
Ich bin verheiratet, wie du weißt.
Okay, ja. Dann müssen wir das Rahmenprogramm ein bisschen anders gestalten, okay. Aber prinzipiell können wir auch Karneval feiern. Gut.
Sehr gut, machen wir nochmal eine Special-Folge zu. Trisse, zurück zu dir. Du hast gesagt, du bist so über die Sneaker im Vorgespräch, über Sneaker auch wieder zurückgekommen ins Hobby. Vielleicht kannst du so ein bisschen uns mitnehmen in deinen Einstieg, ob vielleicht vor Sneakern schon mal du irgendwie Berührungspunkte hattest mit Karten, wie so oft in der Kindheit, haben wir jetzt auch ein paar Mal vielleicht schon gehört, und dann in Sneaker rein, oder waren es die Sneaker und dann in Karten? Vielleicht nimmst du mal so ein bisschen mit in die Reise.
Ja, ich habe tatsächlich angefangen, als ich im Kindergarten war, kamen die ersten Pokémon-Sets raus. Da bin ich dann auch voll Feuer und Flamme für gewesen, habe direkt angefangen, Pokémon zu sammeln. In der Grundschule kamen dann da Pokémon-Sticker dazu, und dann bin ich in der Grundschule, kam dann der Hype um Yu-Gi-Oh! Auf. Da bin ich dann rüber zu Yu-Gi-Oh! Gegangen. Da war dann Pokémon plötzlich uncool für mich. Da war dann Yu-Gi-Oh! Der neueste Scheiß. Da bin ich dann voll reingegangen. Danach, so auf der weiterführenden Schule, kamen dann Panini-Sticker dazu mit Bundesliga und WM, EM immer. Das ist ja mittlerweile Tops. In der Grundschule gab es noch Panini-Sticker von Dragon Ball. Die habe ich auch in sehr guter Erinnerung. Und dann gab es so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahre, würde ich sagen, so eine kleine Pause, wo ich nichts gemacht habe, weil ich dann einfach zu cool war dafür. Also ich habe dann gedacht, so, nee, jetzt bist du 14, 15, 16, 17, so, das ist nicht cool, und habe mich dann anderen Sachen gewidmet und bin dann einfach durch mein Interesse an Mode in Schuhe halt reingerutscht, in Sneaker, dann bei limitierten Drops mitgemacht und habe die Schuhe gesammelt und hatte dann plötzlich, weiß ich nicht, 30, 35, 40 Paar Schuhe zu Hause, die alle ungetragen waren. Da hat meine Frau sich immer vor das Regal gestellt und dann gedacht, so, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich bin ich die Frau im Haus und mein Mann hat aber 15 Mal mehr Schuhe als ich. Und dann ist mein erster Sohn gekommen und dann habe ich immer wieder Schuhe auch verkauft für irgendwas. Weil das ja trotzdem eine ganz gute Wertanlage war, wenn man die zum Retailpreis damals gekriegt hat. Und dann kam Corona und dann bin ich in der Pandemie, so wie viele andere auch, wieder ins Sammeln gerutscht, aus Nostalgie einfach. Hab dann komplett mit Pokémon angefangen und bin dann da auch relativ zügig ziemlich tief reingerutscht und bin dann da ziemlich lange geblieben. Dann habe ich angefangen, zusätzlich zu Pokémon, als das One Piece TCG dann released wurde, mit in One Piece zu gehen, weil mich das auch schon immer so nostalgisch gekriegt hat. Ne? Ich habe früher One Piece geguckt, als ich von der Grundschule nach Hause gekommen bin, bei Pokito TV, und fand es dann irgendwie geil. Hab dann zuerst nur gespielt und nicht gesammelt, weil ich dachte, ich sammle schon Pokémon, da brauchst du jetzt nicht noch One Piece sammeln. Irgendwann ist das Fass halt voll. Hab mich dann dazu entschieden, nicht mehr zu spielen und nur zu sammeln. Finanziell vielleicht die falsche Entscheidung gewesen, weil Sammeln auf jeden Fall teurer als Spielen ist.
Ja.
Ja, und dann bin ich irgendwie wieder wahrscheinlich auch so ein bisschen durch den Aste und durch einen anderen Freund von mir noch in Wrestling und WWE reingerutscht und habe dann aktiv WWE verfolgt. Und ja, durch das aktive Verfolgen fand ich halt auch die Karten dann irgendwann geil, ne? Und habe mir dann halt da auch noch Karten geholt und sammel dann, was Karten angeht, quasi Pokémon, One Piece und WWE aktuell. Habe ein bisschen was an NFL-Karten noch. Dadurch, dass ich früher selber gespielt habe, habe ich da so ein bisschen so mit geliebäugelt. Und ja, ansonsten sind es eher Memorabilia, wie jetzt ein Mike Tyson-Unterschrift auf einem Handschuh oder sowas signiert. Oder so ein Mike Tyson-Poster mit Unterschrift. Das sind so dann die anderen Sachen, die ich habe. Ne? Sonst habe ich eine Daniel A. Kennt ihr Daniel Arsham, den Künstler?
Ja, klar.
Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Da habe ich zum Beispiel so eine Heinz Baked Beans Dose mit Unterschrift von ihm drauf. Der hat ja so ein Special Etikett dafür gemacht. Ja. Und halt so Pop-Culture-Sachen, so, die holen mich einfach ab, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Jetzt aber auch witzigerweise mein Lieblingskünstler mit, tatsächlich. Ich habe von dem das Pikachu zum Beispiel. Und
die Sachen sind richtig geil, die der macht.
Ja, und ich chase momentan die Glurak-Karte von Daniel Arsham. Also für alle die das nicht kennen, das ist eine übergroße Glurak-Karte, ein bisschen als Skulptur gearbeitet, ist, glaube ich, fast irgendwie 80 hoch und 60 breit oder sowas. Und bei Arsham ist ja so die Grundidee, dass der Dinge nimmt aus seiner Kindheit und Jugend, und der ist, glaube ich, ein Ticken älter als ich, der müsste so Anfang 40 sein oder so. und verwandelt das dann quasi in sehr gefällige Kunstobjekte, würde ich mal sagen. Also der macht High-Class-Sachen, also mal so eine Bronzefigur von so einem Glurak mit 2 Meter Höhe für 1,2 Millionen. Hat aber auch Kollaboration mit Porsche zum Beispiel. Da dürfte mal so einen neuen Ever Design und so Spielereien. Also ziemlich cooler Dude. Und großer Pokémon-Fan. Also der sammelt unfassbar viel. Und hat mir witzigerweise auf meinem Karten-Account am Anfang gefolgt, bevor mir Markus gefolgt ist. Nur mal so am Rande. Dann kam Markus und dann war Daniel wieder weg. Weiß nicht, ob ich das eine gute Entwicklung finde, aber das war schon cool. Der fand meine Pokémon-Karten immer nice.
Okay. Ja. Ich habe den gerade mal gegoogelt, ehrlicherweise. Aber der hat schon interessante Sachen auf jeden Fall. Aber kostet auch gut was. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr limitiert, die Dinge, genau, die er produziert. Ne?
Und als CEO von Das Hobby Podcast, ich glaube schon, dass man da eine Gewinnausschüttung auch da mal reinschieben könnte, Herr Messer.
Ich habe es auf der Wunschliste stehen jetzt, zusätzlich zu den anderen 480 Sachen, die du durchgegeben hast.
Aber das klingt ja, Tristan, als wenn du super viele Sachen zum Zeigen und Aufstellen hast. Wie kann ich mir das denn bei dir, bei euch zu Hause vorstellen? Hast du so ein eigenes Zimmerchen, Kellerraum oder darfst du es in der ganzen Wohnung verteilen?
Ja, hat man das Agreement ganz am Anfang, als ich angefangen habe, das auch zur Schau zu stellen quasi, dass ich in einem Billigregal im Wohnzimmer, ich glaube, es waren 2 oder 3 Böden habe. Da ist dann regelmäßig ein Boden dazugekommen, das war so ein schleichender Prozess. Und mittlerweile sind wir im Esszimmer bei 5 Billigregalen mit Glastüren und LED-Beleuchtung angekommen. Das sind 4,20 Meter oder 4,20 Meter, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Breite. Also quasi so eine ganze Vitrinenwand. Immer wenn jemand zu Hause das erste Mal reinkommt, ist er immer erstmal geflasht, wenn das dann an ist. Weil das aber nicht gereicht hat, ist dann im Wohnzimmer noch so, ich weiß nicht, wie das Regal heißt, aber das sind wie so Cubes mit einer Glastür auch, 4 so Cubes dazugekommen, wo dann auch noch Sachen drinstehen, ebenfalls beleuchtet. Und ja, das hat halt auch nicht gereicht. Deswegen steht im Esszimmer auf der anderen Seite auch nochmal eine Vitrine. Die ist, weiß nicht, 50 breit und 1,60 hoch oder sowas. Also es ist relativ viel geworden. Dann habe ich regelmäßig Bilder gekauft beim Ivan, bei den B-Brothers. Und die sind halt in der ganzen Wohnung verteilt. Und ja, mittlerweile ist es aus einer Wohnung quasi ein so ein Kinderzimmer geworden, sage ich mal.
Geil.
Aber halt schleichend, weil ich glaube, so jedes Mal ist meine Frau da auch nicht so begeistert von. Aber bis jetzt hat immer funktioniert, dass wir uns einig geworden sind, sage ich mal.
Wird der ein oder andere uns schreiben, wie hat er das gemacht vielleicht? Also einfach hingestellt.
Wie macht man das, Tristan? Ja.
Gibt es da eine Strategie oder gibt es da einen Trick, den wir wissen sollten?
Das war einfach ein schleichender Prozess. Also wie gesagt, ich habe mit 3 Böden angefangen, dann ist da so langsam aber sicher immer einer mehr geworden, dann vielleicht mal eine kleine Vitrine dazu. Und als wir dann umgezogen sind in eine größere Wohnung, da habe ich dann quasi überlegt, was kann man denn da an die Wand machen? Und dann war die Idee, dass wir also sowieso eine Wand machen mit Schränken und Vitrinen, damit wir es ein bisschen vernünftig füllen können. Und meine Frau ist großer Disney-Fan, dann habe ich ihr quasi schmackhaft geredet, dass man die Mitte von diesen 5 Regalen ja für ihre Disney-Sachen nehmen könnte. Ah. Dann hat sie da angefangen, Funko Pops von Disney zu sammeln und ist in Weiß-Schwarz-Disney und Locana so ein bisschen reingegangen. Und ja, optisch hat ihr das halt zugesagt und dann haben wir die anderen Sachen gemacht und dann war das quasi fertig, dass es im Esszimmer war. Dann hatten wir so mehr oder weniger das Agreement, dass es ein Raum ist in der Wohnung. Und ja, je mehr das wurde, desto mehr wurde es dann ein zweiter Raum und ein dritter Raum und dann vielleicht der vierte Raum, der infiziert wurde davon. Ne? Also ja, und dann ist es jetzt halt einfach da, wo es ist. Also es ist nicht von jetzt auf gleich gewesen, sondern es war ein schleichender Prozess. Auch die 4 Cubes im Wohnzimmer waren ursprünglich mal 2. Da sind dann nochmal danach 2 dazugekommen. Also
ja, aber da hast du schon, glaube ich, wichtige Tipps mitgegeben. Also ein Tipp, die Frau mit einbeziehen, zu sagen, hier, guck mal, die Mitte, auch noch die Mitte gehört dir.
Ja, die Mitte.
Und, so, glaube ich, ist schon mal ein guter Tipp, den man da mitnehmen kann. Ist schon notiert bei mir.
Ja, ich habe damals mit meiner Frau auch so ein ähnliches Agreement gehabt. Wir haben gesagt, ich darf bestimmen, was an die Wände kommt. Sie darf alles bestimmen, was so Deko ist. Also so Kissen auf dem Sofa, die kein Mensch braucht, so eine Decke auf dem Sofa, die nie jemand nutzt. so Bücher auf so Tischen, die keiner liest, weil da eine Vase draufsteht. Das darf meine Frau alles entscheiden. Du kennst das auch, Markus, deswegen lachst du. Und ich darf halt alles bestimmen, was quasi an die Wände kommt, ne? Weil das ist auch mit mir verbunden, weil die macht auch keinen Dübel in der Wand. Und das hat bei uns ganz gut funktioniert. Und letztens hatten wir so eine kleine Situation gehabt, da war sie unzufrieden. Wir haben mehrere große Bilder im Wohnzimmer. Da sagte sie, boah, ich kann das eine Bild nicht mehr sehen. Ich so, ja, okay. Und dann fing sie an, ja, ich guck mal bei H&M Home. Da ist mir schon eine Halsschlagader geplatzt, weil ich will halt Kunst an den Wänden haben und nicht irgendwie Altpapier. Ne? Und dann hat gesagt, Schatz, guck mal, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Haben wir so ein kleines Ehegespräch geführt. Und dann haben wir Netflix geguckt, The Golden Touch. Sehr guter Tipp. Guckt euch mit euren Frauen diese Serie an. Die Frauen finden darin immer irgendwas, was sie total cool finden. Dann sagt sie zu mir, ey, diese alten Comics und diese alten Baseballkarten, das sieht schon cool aus. Kann man so alte Baseballkarten an die Wand hängen? Ich schwöre es dir, ich dachte, das ist eine Falle, aber ich darf es jetzt durchziehen. Ich darf mir einfach das 53er Topps Baseball-Set an eine Wand hängen. Wie geil ist es?
Im Wohnzimmer?
Jetzt kaufe ich gerade, ja. Und jetzt kaufe ich quasi drüben in den USA, aber also richtig durchgenudelte 53er Karten, weil das muss ja dann auch so ein bisschen used aussehen. Und meine Frau hatte mich gesagt, die hätte gern, dass die Karten so ein bisschen Eierschalen beige sind, weil das passt besser zum Farbkonzept. Also es ist Vintage-Vintage-Karten. Und das ist gerade meine kleine Zeitquest. Ich hoffe, das hält an, bis der Bums an der Wand hängt und sie mir nicht dann so jetzt in 3 Monaten sagt, ich habe darauf doch keine Lust mehr. Aber so kann man es auch machen.
Sehr cool. Also wir haben auf jeden Fall schon was mitgenommen, definitiv. Also ich zumindestens. Dann hat das Licht auf Kartenschein ja doch einen Vorteil bei euch in dem Fall. Also dann legst du deine Karten bewusst in die Sonne, dass es zum Farbkonzept passt.
Richtig.
Sehr gut. Ja, cool. Also es klingt sehr geil, auf jeden Fall. Das Museum bei euch, vor allen Dingen bei dir, Tristan. Jetzt nochmal, bevor wir dann vielleicht nochmal auf ein paar Highlights aus deiner Sammlung, ein paar hast du ja eben schon angesprochen, kommen, würde ich gerne nochmal auf das Thema Sneaker zurückkommen. Weil so viel Sneaker-Sammler haben wir ehrlicherweise auch noch gar nicht gehabt bei uns im Podcast. Und ganz so weit weg vom, also am Ende geht's ja auch da ums Sammeln und um Limitierungen und um Werte und was auch immer. Bist du dann da einer gewesen, der so vor diesen Stores gecampt hat einen Tag vorher und weil er da dieser Drop kam oder lief das dann meistens digital in einem Raffle oder wie hast du damit gemacht?
Ne, das lief meistens digital im Raffle, weil ich einfach arbeitstechnisch nicht die Chance hatte, mich dann da irgendwie vorzustellen. Und ich dann tatsächlich auch ein bisschen zu geizig selber war, mir dafür einen Urlaubstag oder sowas zu nehmen und dann irgendwie nach Köln zu fahren und mich da eine Stunde vor den Store zu stellen oder sogar noch länger, um dann am Ende vielleicht aber gar keinen zu kriegen, weil andere Leute schon viel früher da waren. Ne? Ja. Deswegen habe ich es meistens per Raffle über die App gemacht oder per Instagram-Raffle. Da gab es auch den einen oder anderen Shop, der halt Instagram-Raffle angeboten hat. Und da habe ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, das müsste so 2014 rum gewesen sein, gab es echt noch viel Glück über die Raffle. Irgendwann war das dann aber komplett verbottet, da hat man nichts mehr gekriegt hinterher. Und da habe ich dann auch so ein bisschen Spaß dran verloren und dann auch vielleicht aufgehört, wie viele andere auch, weil die Bubble ist ja so ein bisschen geplatzt dann irgendwann. Also so wie es vor 10 Jahren war, so kriegt man heute die Sneaker halt nicht mehr los, wie es dann war. Ne? Mhm. Ja. Oder als die Virgil Abloh-Kollektion bei Ikea gedroppt wurde vor 10 Jahren. Ne? Das sind auch so Sachen, die, da bin ich halt auch nicht für den Laden gefahren, sondern ich habe das dann hinterher versucht, so günstig wie möglich irgendwie dann auf einen Zweitmarkt zu bekommen. Mit den Preisen von heute verglichen habe ich das auch geschafft.
Den Teppich habe ich auch noch.
Tatsächlich. Ja, aber ich fand diese Ikea-Kollabos immer geil, weil Örschim hatte auch eine Ikea-Kollabo und ich habe da diese fliegende Uhr von dem ergattert damals.
Die will ich auch immer noch haben, aber die ist so teuer geworden mittlerweile. Also, ne?
Was kostet die denn? Ich frage für einen Freund, was ist der Marktpreis?
Also ich habe das letzte Mal vor 1,5 Jahren geguckt, da war die schon bei 150 Euro. Und als ich immer die kaufen wollte, war die noch bei 70 bis 80. Und da habe ich gedacht, naja, ich warte noch ein bisschen.
Wie damals, glaube ich,
dann war die auch immer 49
Euro oder sowas.
Also kriegst du gerade für 80 bei eBay zumindest, wenn es die ist.
Ja, gut, dann ist sie wieder gedroppt, ja. Das ist ja gut, dann kann ich später
dann rein.
Oh ja, genau, die Uhr fand ich auch sehr, sehr geil. Ja.
Ja, Markus, wo seht ihr?
Junge, was ich heute wieder dazulerne, unfassbar, ey. Ja, krass, also das mit dem Sneaker, da hatte ich auch mal irgendwie mal 1, 2 Raffle probiert und dann nicht irgendwie geschafft und dann hatte ich auch irgendwie da gar keinen Bock, mich da mehr zu beschäftigen. Ich weiß, dass StockX da auch immer eine ganz gute Plattform war, irgendwie zu gucken. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Du nickst, scheint so gewesen zu sein. Aber ja, spannendes Thema. Wie viele Schuhe hast du jetzt noch zu Hause? Lacht er.
Getragen oder ungetragen ist eine wichtige Frage. Ich würde sagen, ungetragene Paar Schuhe habe ich noch vielleicht 10 und getragen sind mittlerweile 20 bis 25.
Was mich immer frage bei Sneakern, die gehen doch kaputt, wenn man sie nicht trägt, oder? War das nicht so, dass sich dann der Kleber irgendwie verflüchtigt?
Das ist so. Irgendwann kann sein, dass der Schuh super aussieht, dann ziehst du ihn einmal an, nach 2, 3 Jahren, ohne irgendwie den getragen zu haben. Und dann läufst du einen Tag damit und dann löst die Sohle sich auf.
Und wie geht man damit um? Also gibt es da schon Techniken, wie man den Schuh dann konserviert? Weil das ist ja schon ein Problem. Also bei Kiki und Ivan ist ja auch, glaube ich, ein Schuh im Laden.
No,
ich meine, der Schuh
von
den Boston Celtics, glaube ich, auf dem auch Larry Bird unterschrieben hat. Das Ding ist ja auch komplett zermörtelt, weil er, glaube ich, einfach auch zerfallen ist. Aber das war halt auch bewusst so eingekauft, meine ich, irgendwie im Kopf zu haben. Aber kann man das irgendwie konservieren? Weißt du das?
Du hast früher, gab es ja viele so Hype-Läden, die dann auch mit aufgesprungen sind und dann quasi im großen Stil Sneaker angekauft haben auf dem Zweitmarkt und dann halt im Store weiterverkauft haben. Und da weiß ich, dass viele so Schrumpffolie benutzt haben und quasi den Schuh einmal komplett in Schrumpffolie eingeschweißt haben, dass der nicht mehr der Witterung ausgesetzt ist, auch wenn die Witterung quasi nur der 22 Grad warme In-Store-Regalboden ist. Und ob das jetzt aber da hilft, dass das dann nicht mehr kaputt geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe meine Schuhe einfach nur immer im Schuhkarton gehabt und dann einfach im Regal stehen gehabt und bis jetzt ist eigentlich nichts passiert.
Interessant. Das stelle ich mir halt auch total verrückt vor, wenn man es halt nicht weiß und man erbt dann von seinem Papa irgendwann mal die ganzen crazy Jordan-Sneaker und freut sich dann, dass sie alle intakt sind, dann holst das Ding aus dem Karton raus und siehst es dann so wegbröseln. Ich glaube, das ist ein Bild, was einige auch schon hatten. Also es ist schon krass mit den Sneakern.
Ich habe die eigentlich immer so halt im Regal gelagert. Bevor wir umgezogen sind, als ich noch wirklich richtig viele ungetragene Schuhe hatte, hat irgendwann der Platz vom Schuhregal und auch vom auf den Kleiderschrank stellen und sowas nicht mehr ausgereicht. Und dann habe ich mir einfach so ein Übereck-Iva-Regal in die Küche gestellt. Und dann hatte ich in der Küche einfach 30 Paar Schuhkartons stehen. Und dann sah die Küche aus wie so eine halbe Abstellkammer. Da war meine Frau einmal begeistert, muss ich dazu sagen.
Ich hatte das Gespräch letztens auch mit meiner Frau gehabt. Und ich glaube, Markus, wenn jetzt der andere Koffer nochmal kommt, dann dreht die komplett durch. Weil ich hatte eigentlich immer einen Kartenkoffer. Dann hat Markus organisiert, dass wir im Hamptons Card Club und andere Leute Zion Cases kriegen aus den USA. Gesagt, getan. Dann habe ich vom lieben Markus zu Weihnachten einen Zion Case bekommen, habe mir selber noch einen Zion Case bestellt. Also standen schon mal 3 Koffer in meinem Arbeitszimmer. Dann hatte ich noch meine 2 Temu Rumpel Koffer hinten stehen. Also standen dann irgendwie 5 Koffer. Wenn jetzt der 6. Koffer kommt die Tage, meine Frau wird komplett durchdrehen, weil die sagt schon, das sieht aus wie so ein Kofferlager bei dir. Jetzt entscheide dich mal, was du halt nutzen willst. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, Markus. Aber das ist halt eben manchmal.
Manchmal ist das so, ja. Auf dieses Anstehen-Thema übrigens nochmal zurückzukommen. Witzigerweise habe ich da irgendwie letztens eine Doku gesehen, falls da jemand Bock hat, die Geschäftsidee umzusetzen. In Amerika gibt's das, du kannst Leute beauftragen, die sich für dich anstellen in den Staaten. Ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland gibt, aber hast du dann jemanden angerufen, die haben sich dann für dich angestellt, dann bist du 5 Minuten für Eröffnung, bist du dann hingekommen, hast den Platz getauscht mit denen, die haben dann ihr Cash bekommen und dann musst du dich nicht anstehen lassen.
Also ich weiß nicht, ob es das so richtig als Businessmodell gibt bei Sneakern, vielleicht auch, aber ich habe es zumindest mitbekommen, dass es das bei der Luffy-Karte von BVB gab, bei One Piece, dass Leute einfach dann halt mit mehreren hingegangen sind, auch Leuten, die das nicht interessiert hat, und die haben einfach für den Tag 50 Euro von demjenigen bekommen, haben die Karte abgeholt, haben noch ein Display gekauft, hat demjenigen dann in der Hand gedrückt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Also dieses System scheint auch bei uns auf jeden Fall Fuß zu fassen.
Verrückt. Das ist schon krass.
Ja. Vor allem zu dem Zeitpunkt ging die Karte 30 Euro, ne? Und die Leute haben den Typen 50 Euro in die Hand gedrückt. Das war für den eigentlich ein super Deal zum Zeitpunkt, ne? Jetzt kostet die Karte, weiß ich nicht, 290 Euro oder so.
Ja, das ist schon verrückt. Das stimmt. Aber vielleicht mal kurz, also über Sneaker haben wir jetzt gequatscht, über das ganze Thema Karten. Wer oder von wem hast du denn noch Football-Karten oder wer ist denn dein Football-Goat?
Ich bin tatsächlich, seit ich selber 2013 angefangen hatte zu spielen, bin ich Ravens-Fan. Dann quasi in der ersten Saison, wo ich selber gespielt habe und dann auch Fan war, den Super Bowl mitgenommen, den die Ravens geholt haben gegen die 49ers. Und da ist so mein aktuell All-Time-Favorite ist Ray Lewis mit Ed Reed zusammen. Die haben damals halt die Defense sehr geprägt. Ansonsten die einzige gegradete Footballkarte, die ich habe, ist eine Lamar Jackson Case Hit, die ich in einem Whatnot-Stream mal gezogen habe. Die habe ich dann zu PSA geschickt, ist auch eine 10 geworden.
Krass.
Und alles andere ist aus irgendwelchen Breaks, wo ich mal reingegangen bin und dann mir den Raven-Spot geholt habe. Oder mal den 49er-Spot oder mal den Chief-Spot. Ich bin dann immer so ein bisschen da reingegangen, wo ich gerade halt Spieler cool fand zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe es eigentlich nie so richtig verfolgt, dass ich sagen würde, ich bin NFL-Sammler, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, da hast du auch nichts falsch gemacht. Also vorab, Ray Lewis ist auch mein absoluter Lieblingsspieler tatsächlich, neben Tom Brady. Ich war damals so in meinem American-Football-Film drin, dass ich mir auf meinem MP3-Player diese ganzen Ansprachen von ihm immer drauf geknallt habe, in 128 Kilobit. Also du hast halt die Hälfte gar nicht verstanden. Und ich habe mir das so vorher vor den Spielen gegeben. Ich war so aufgeputscht. Das war eine gute Zeit, Markus. Am Frankfurter Bahnhof macht man das halt anders. Aber das war auf jeden Fall, das war echt richtig nice. So die Sache ist halt, der American Football Markt, der ist halt so schnelllebig. Also wir nehmen jetzt ja quasi nach dem Super Bowl auf. Und die Kartenpreise von Drake May innerhalb von einer Woche irgendwie Silver Prism um fast 30% gedroppt. Das ist wirklich bodenlos. Also ich habe das Gefühl, beim American Football, wenn du dir nicht die Finger verbrennen willst, sammel einfach Spieler, die einfach nicht mehr spielen und die im besten Fall auch keinen Bullshit mehr bauen. Weil alles andere ist echt so eine heiße Kartoffel. Also es ist schon krass aktuell. Deswegen bin ich persönlich da auch wieder mehr rausgegangen, weil ich habe damit eigentlich mal angefangen. Und dann immer dieses Wookie-Gambling und ich fand irgendwie alle Wookies immer cool, über Jalen Hurts, Jordan Love und wie sie alle heißen. Dann habe ich irgendwann realisiert, meine Güte, die Werte der Karten gehen irgendwie Richtung Erdkern, das ertrage ich nicht mehr. Das ist beim American Football schon richtig schlimm.
Ja,
das stimmt. Definitiv.
Ich habe gerade geguckt, weil ich meine, wir hatten mal einen Sammler, der Ray Lewis auch gesammelt hat bei uns im Podcast. Ich glaube, Purple Pain Collector, der Thomas, Folge 10. Der hat relativ viel Ray Lewis auch gesammelt. Der hat auch echt spannende Karten gehabt. Also da könnt ihr sonst nochmal reinhören, falls ihr Bock habt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das heißt aber, Football, welche Position vielleicht hast du noch gespielt? Wir haben vorhin festgestellt, ihr habt nicht gegeneinander gespielt, weil Alex schlechter war wie du. So habe ich es zumindest jetzt für mich mitgenommen.
Ja, willst du mich hochnehmen?
In der Jugend hat er ja scheinbar Bundesliga gespielt, da habe ich nicht gespielt.
Okay, in der Jugend hat jeder mal Bundesliga gespielt wahrscheinlich.
Wow, okay, alles klar, perfekt.
Welche Position hast du gespielt, Tristan?
Ich habe Offensive Line gespielt.
Online, okay.
Ja.
Alex, weiß gar nicht, was du gespielt
hast. Mir hat immer Spaß gemacht, das war eigentlich immer cool.
Für Offensive Line war ich tatsächlich immer zu klein, fairerweise, mit 1,86. Also da haben die Panthers damals schon enormen Wert drauf gelegt, dass da wirklich nur große Jungs stehen. Ich habe Defense End gespielt und Running Back. Also im Setting manchmal Fullback und manchmal Halfback, aber prinzipiell war so Defense End war meine Position. Also war ich quasi der Gegenspieler von Tristan.
Witzig.
Hätten wir theoretisch gegeneinander spielen können, ja.
Es kann auch gut sein, dass wir irgendwann mal so ein Testspiel hatten, fairerweise. Ich glaube schon, dass Düsseldorf auch diverse Male mal gegen Essen oder so gespielt hat. Aber in der Liga haben wir auf jeden Fall nicht gegeneinander gespielt. Da war ich ja schlechter, wie ich gerade von Markus erfahren habe.
Wir haben tatsächlich einmal mit Essen in der Vorbereitung gegen die Cologne Falcons damals gespielt, gegen die erste Mannschaft, die haben Bundesliga gespielt. Wir waren Regionalliga und wir sind komplett untergegangen. Die haben uns so nass gemacht, das war geisteskrank.
Ich muss sagen, im American Football in Deutschland sind die Leistungsgaps auch wirklich phänomenal. Also ernst gemeint, das ist wirklich richtig krass. Du hast dann in der GFL und auch dann bei den ganzen Junior-Teams, das ist ja dann meistens dann, spielt die Herren in der GFL und die Jugend wird dann auch entsprechend hochgezogen, weil die halt eben dann auch die ganzen Zuchtbullen dann da haben mit 17, die da schon so rumlaufen. Ich war mit 17 noch besser in Form als jetzt. Das ist ein bisschen traurig. Und hast du schon gemerkt, ich habe nämlich dann nach meiner Zeit bei den Panthers bin ich nach Neuss gewechselt, zu den Neuss Forks, weil ich mir dachte, komm, mach's mal ein bisschen galamer. Das hat ja gar nicht funktioniert. Ich habe mich in meinem Leben noch nicht so oft verletzt wie da, weil ich habe da einfach mit Menschen zusammengespielt, wo ich mir dachte, Junge, du spielst doch hauptberuflich wie Kneipenschlägerei, aber garantiert kein American Football. Das war schon richtig krass. Und das werde ich nie vergessen. Ich kam dann dahin. Und wir waren von den Panthers immer komplett equipped, Under Armour, all over, alles perfekt abgestimmt und war, ne, also Style war auch schon ein Thema damals. Und ich wusste halt nicht, wo die Neusser spielen. Und die haben einfach, was ist das, so eine Schützenfestwiese gehabt, einen Überseecontainer als Umkleidekabine in Neuss-Norf und das war's. Und ich komme dahin, komplett durchgestylt, ne? Under Armour, schön oben, tight fit. Hier schon so Bizepsbändchen angehabt und ich stehe da einfach wie so eine kleine Modelmaus auf so einem Schützenplatz und dachte mir, here we go. Das ist jetzt deine neue Heimat. Gut gemacht, Alexander. Hier wohnst du jetzt. Ich kann verraten, ich hab nur die Preseason mitgemacht, weil die haben mich ja komplett, also ich war ja immer verletzt die ganze Zeit. Das war schon Drama. Naja.
Aber es ist wahrscheinlich wie im Fußball, oder? So, dass das halt C-Klasse dann mehr oder weniger ist, wo du dann auch durchaus mal die eine oder andere Verletzung mitnimmst, weil du dann einfach
einer auf dich drauf fällt.
Ja. Ja, kann man auf jeden Fall, je schlechter die Liga ist, desto höher ist die Verletzungsdichte, würde ich sagen. Ja.
Ja. Definitiv. Fußball genauso. Kommen wir jetzt ein bisschen zum Pokémon TCG Game. Da bist du ja ein bisschen, was heißt bisschen, um einiges tiefer drin, glaube ich. Wie sieht da deine Sammlung aus? In dem Bereich paar Sachen hast du ja schon angeschnitten mit One Piece. Gibt es da was Spezielles, was du sammelst oder ein paar Highlights aus deiner Sammlung?
Ich bin früher, als ich neu angefangen habe, dann in Pokémon reinzugehen, bin ich hauptsächlich in die japanischen Vintage-Holos gegangen mit dem alten Kartenrücken, weil mich das nostalgiemäßig einfach zu dem Zeitpunkt am meisten abgeholt hat. Und da habe ich einmal angefangen von Base Set bis Neo Destiny, das ist das letzte Set mit dem alten Kartenrücken, quasi alle Holos zu sammeln. Das war so meine Sidequest dann zu dem Zeitpunkt. Und ansonsten habe ich quasi immer das gekauft, was ich gerade irgendwie geil fand am Anfang. So wie immer, wenn man irgendwo neu reinkommt und noch gar nicht so richtig koordiniert und organisiert ist. Und über die Jahre hat sich das dann so ein bisschen gewandelt. Dann bin ich in die E-Reader-Zeit so ein bisschen mit reingegangen, habe mir da Sachen gekauft und fand aber schon immer geil, wenn ich was hatte, was nicht jeder hat. Also so Low-Pop-Geschichten bei PSA fand ich immer super interessant. Japan-Exclusive-Sachen fand ich immer super interessant. Also Sachen, die halt wirklich nicht jeder hat. So, wenn ich eine Karte haben möchte und ich suche die und ich gebe die bei eBay zum Beispiel ein und ich finde direkt 35 Angebote in der PSA 10, die ich sofort kaufen kann, dann ist schon die halbe Lust quasi verfallen, dass ich die Karte überhaupt habe, weil einfach irgendwie, das ist dann für mich nichts Besonderes so. Ich hätte gern einfach was, wo das Sammeln auch Spaß macht, wo der Weg dahin, die Karte zu haben, halt, das ist was das Sammeln ausmacht und nicht einfach nur, ich brauche 2 Minuten auf eBay klicken, bis ich dann alles bezahlt habe und dann 2 Tage später ist die Karte da.
Spannend.
So, gibt auch so Geschichten, die ich habe, weil die Karte einfach schön ist, aber grundsätzlich fand ich halt immer so auch so ein bisschen die Suche danach geil. Und muss dann aber auch dazu sagen, dass ich mir das Leben jetzt auch nie allzu schwer gemacht habe. Also jetzt dann irgendwelche total exklusiven Sachen, die es 50 Mal gibt, habe ich gar nicht erst mit angefangen, weil dann ist mir das auch ein bisschen zu anstrengend und vielleicht auch zu kostspielig gewesen. Aber sonst die anderen Sachen, die halt Low-Pop sind, da habe ich immer Spaß dran gehabt. Also das so für Pokémon. Ich habe jetzt letztes Jahr angefangen, ein bisschen auch in die modernen Sachen mit reinzugehen, weil die einfach auch vom Artwork her schön sind. Aber ansonsten ist das so quasi meine Pokémon-Sparte.
Ich muss ja gestehen, ich sammle ja auch Pokémon. Also da hinten, das ist zum Beispiel meine First Edition German Base Set Holo-Nummer da hinten. Bin ich schon fast durch mit in der PSA 8, weil ich fand so PSA 8 war so der Sweet Spot zwischen kannst du dir noch leisten, hat aber auch ganz gute Pop-Counts und sieht halt meistens auch noch ganz gut aus. Ich finde das nur krass bei den ganzen modernen Pokémon-Karten, was es da für Print-Ones gibt. Und das ist ja wirklich teilweise surreal, ne? Also wie du halt auch sagtest, Tristan, wenn man auf eBay sucht und dann hast du dann irgendwie eine PSA 10 200 Mal zur Auswahl, eine PSA 9 irgendwie 300 Mal zur Auswahl, das schreckt mich dann schon ab. Und ich frage mich dann auch manchmal, kann sich das im Wert dann auch so halten? Weißt du? Also wenn jetzt zum Beispiel bei den alten Karten, das ist limitiert, die werden nicht mehr produziert, davon gab es nur so mehr X und ein paar sind irgendwie abhanden gekommen. Bei Sportkarten nummerierte Sachen oder Cases. Bei Pokémon, wenn die halt die Maschinen die ganze Zeit laufen lassen, da fehlt mir manchmal so ein bisschen dieses Sentiment, also dieser Gegenwert in Sachen Knappheit. Ich weiß, also du bist da deutlich tiefer drin als ich. Aber wie siehst du das denn?
Nee, das ist auf jeden Fall genau so. Also ich habe mir mal sagen lassen, da war ich in Frankfurt auf der Card Show und habe ich glaube, da war der Lars von den Lama Cards mit dabei und noch jemand anderes. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie die Schwert- und Schild-Ära, also der Zyklus, der vor der wir sind ja schon in Mega-Entwicklung drin, der vorvorletzte Zyklus quasi. Und bis zum Ende von der Schwert- und Schild-Ära sollte der gesamte Printrun von der Schwert- und Schild-Ära dieselbe Menge an gedruckten Karten produziert haben wie alle anderen Äras davor. Zusammen. Und alle anderen Äras davor zusammen sind halt, weiß ich nicht, 23 Jahre gewesen.
Das ist verrückt, ne? Ich finde das.
Dann innerhalb von 2,5 Jahren haben die dieselbe Menge an Karten nochmal gedruckt. Also der Markt ist ja komplett, der ist ja geflutet. Ne? Dann gab es ja die Vorfälle in den USA, dass bei Drachenwandel Karten aus der Produktion geklaut wurden, dass dann plötzlich Nachtara-Karten in Bergen auf irgendwelchen Fotos aufgetaucht sind, dass dann aus Fusionsangriff das Psyana auf irgendwelchen Fotos aufgetaucht ist, wo einfach 1000 von den Karten liegen, wo Leute sich die horten und dann immer so ein bisschen den Markt fluten, immer ein bisschen reinhauen, die günstigen wieder aufkaufen und so. Das war ja eine Zeit lang ein Riesenproblem bei Pokémon. Das war jetzt auch ähnlich mit dem Van Gogh Pikachu. Ja. Also wenn man sich die PSA 10 Pop davon anguckt, kann mir keiner erzählen, dass die Karte wirklich vierstellig ist. Also dass die Karte es verdient hat, so teuer zu sein. Ne? Klar, es ist eine ikonische Karte, dadurch, dass das Van Gogh Artwork ist. Man musste da jetzt natürlich dann auch erstmal ins Museum gehen, auch wenn die hinterher dann geflutet wurde übers Poké Center London, meine ich, hat die auch verteilt. Und dann hast du die gekriegt in den Niederlanden, wenn du Pokémon-Karten gekauft hast in einem Laden, der halt teilgenommen hat. Naja, also man hat die halt nicht so häufig gekriegt, außerhalb du warst vor Ort, dass die Karte da zwischenzeitlich 2.500 Euro ging. Also, weiß ich nicht.
Ja, das ist es halt, ne? Das finde ich halt total krass. Und da fehlt mir halt auch mal so dieses Knappheitsgefühl, weil das ist ja, also das Gut ist ja verfügbar. Der Preis wird einfach nur künstlich hochgehalten, habe ich immer das Gefühl. Und manchmal hast du auch so Preisspikes bei gewissen Karten, wo du dich halt auch manchmal fragst, wie kommt das jetzt zustande? Aber das ist halt auch so ähnlich, Markus, wie beim ganzen Thema Krypto und Bitcoin. Wenn du einen hast, der dann mal als Insti-Investor deine eine halbe Milliarde Bitcoins einkauft, sage ich jetzt mal fiktiv, das ist klar, dass der Preis halt auch nach oben geht. Das ist schon echt, echt krass. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass jetzt ja wohl, glaube ich, Yu-Gi-Oh! Anfängt, mit nummerierten Karten zu arbeiten. Das wäre ja für die TCG-Welt ein absolutes Novum. Jetzt mal diesen Pokémon-Center-Stamp von Pokémon mal ein bisschen außen vor. Was glaubst du, was für Auswirkungen wird das dann haben auf diese ganze TCG-Bubble, wenn ein TCG anfängt, mit nummerierten Karten zu arbeiten?
Yu-Gi-Oh! Zum Sammeln an sich ist ja Stand jetzt quasi tot. Es gibt halt die Spielerbasis, die halt da ist seit 20 Jahren, die aber auch, so wie ich mir das habe sagen lassen, immer unzufriedener wird, weil die halt einfach mit dem Konzept, was Konami halt fürs Spiel an den Tag legt, jetzt nicht so ganz zufrieden sind. Aber da steuert Konami dann jetzt ja wieder gegen, dass die halt nummerierte Karten und auch so Full Arts, wie wir das jetzt von Pokémon kennen, halt mit einbauen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, kommt bei dem ersten Set, das eben genau diese Full Arts halt beinhaltet, kommen halt Karten, die halt jeder von früher kennt. Ne? Da kommt ein dunkler Magier, da kommt ein dunkles Magiermädchen rein. Das sind halt die ganzen Karten, die man aus dem Anime von früher kennt, wenn man halt heute noch ein Sammler ist. Und die man halt auch kennt, wenn man gerade erst angefangen hat. Weil das sind halt, ähnlich wie Pikachu oder Glurak bei Pokémon, sind halt diese Franchise-Faces von Yu-Gi-Oh! Ne? Da bringt halt jeder mit Yu-Gi-Oh! In Verbindung. Und ich glaube, dass das für Yu-Gi-Oh! Ein ganz guter Step in die richtige Richtung ist, um halt wieder den Sammlermarkt so ein bisschen anzugreifen, weil die Karten halt dadurch attraktiver werden. Ne? Wir haben das gesehen, ich glaube, in China und in Japan gibt's die Rush-Duel-Geschichte. Und da sind ja auch schon Full-Art-ähnliche Karten drin, die dann ein Special-Artwork gekriegt haben oder ein besonderes Foiling haben oder sowas. Und die sind halt auch sehr gut angekommen bei den Leuten da. Die gab es dann aber in der Parallelgeschichte bei uns. Ich glaube, es ist Speed-Duel. Gab es dann nicht bei uns in dieser Variante. Oder wurde halt zu häufig gedruckt. Ich bin mir gerade nicht sicher, was von beiden. Und deswegen war es halt bei uns uninteressant. Aber wenn man da jetzt anfängt, halt wirklich Nummerierte reinzupacken und dann steht da eine 1 von 99 drauf oder so, dann nimmt das wieder ganz andere Sphären, weil Sammler sammeln ja jetzt aus zwei Gründen oft. Der eine ist einfach die Verfügbarkeit davon, man will was haben, was andere nicht haben. Und die andere Sache ist halt, man verbindet damit irgendwas. Ob das jetzt bei Fußballkarten ist, man ist Fan von dem Spieler oder von der Mannschaft, oder ob das jetzt bei Pokémon und Yu-Gi-Oh!-Karten wäre, das ist Nostalgie für mich. Ich habe als 7-Jähriger nach der Schule immer vorm Fernseher gesessen, habe mir das angeguckt. Ne? Und ich glaube, dass man damit genau beide Sachen irgendwie abholen kann.
Jetzt lass uns vielleicht mal ein bisschen über deine Tätigkeit im Shop sprechen. Ich meine, viele sprechen ja immer davon, Hobby zum Beruf zu machen, das Hobby auch dann den ganzen Tag über irgendwie ausüben zu können, auch in der Profession. Wie ist das jetzt für dich? Weil ich höre auch von manchen Leuten, dass das so ein bisschen die Lust am Hobby kaputt gemacht hat, sobald man damit halt wirklich auch das Geld verdient, was dann auch die Miete bezahlt und alle anderen Themen. Wie ist das bei dir? War das jetzt ein Traumjob? War das ein Traum, den du denn damit erfüllt hast?
Bevor ich angefangen habe mit diesem kleineren TCG-Laden, wo ich vorher gearbeitet habe, da war das schon so vom Gedanken her, dass das ein ziemlicher Traumjob ist und dass ich mein Hobby quasi zum Beruf gemacht habe. Dadurch, dass man dann aber den ganzen Tag wirklich damit irgendwie konfrontiert war, hat man zwar oder habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich zu Hause keine Lust mehr habe. Und dann haben sich auf dem Esstisch so die Kisten gestapelt mit Bulksachen, die ich eigentlich sortieren müsste, um die ich mich kümmern müsste, die ich in Ordner packen müsste oder irgendwas. Und hab's aber einfach nicht gemacht. Oder ich habe mir eine Karte gekauft, auf die ich richtig Bock hatte. Und während die verschickt wurde, so war es mir schon wieder egal, dass ich mir die gekauft habe. Dann kam das Paket an, ich habe es zu Hause aufgemacht, habe es mir einmal angeguckt und wieder ins Paket gelegt und den Paket auf den Stapel auf den Tisch getan. Also das hat dann schon am Anfang so ein bisschen so die Lust, nicht die Lust gekillt. Also das Sammeln hat mir immer noch Spaß gemacht, aber ich wollte mich zu Hause nicht mehr damit beschäftigen, weil ich den ganzen Tag damit beschäftigt war. Und das war einer der Gründe, warum ich dann letztes Jahr im Frühjahr da aufgehört habe. Und was anderes gemacht habe und dann im September halt lustigerweise wieder in dieselbe Sparte gerutscht bin, weil aber auch quasi das Drumherum ein bisschen anders ist. Also wir wollen jetzt die ganzen Messen angehen, wir fahren die Cardshows ab, hier ist Streaming unter anderem ein Riesenthema auch, hier sind die Turniere ein Riesenthema und das Drumherum in dem Laden ist halt ein ganz anderes, weil die Fläche hinten viel größer ist, man kann viel coolere Events hier hosten, als vorher möglich war. Und dadurch habe ich dann gedacht, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance quasi, weil irgendwie hat mir das in der Zwischenzeit auch gefehlt, dass ich es nicht mehr beruflich gemacht habe. Und ja, so ein bisschen merke ich es jetzt auch wieder, dass man zu Hause Sachen eher mal liegen lässt eine Woche und dann nicht sich noch um die Karten zu Hause kümmert, wenn man dann erst um, weiß ich nicht, 9 Uhr abends zu Hause ist, weil dann irgendein Turnier länger gegangen ist. Aber grundsätzlich ist die Lust am Sammeln dadurch vergeht eigentlich nicht, sondern es vergeht eigentlich eher die Lust, sich dann zu Hause um die lästigen Geschichten am Sammeln zu kümmern, wie ein Binder umsortieren oder wenn man ein Display aufgemacht hat, rauszusortieren, was verkaufe ich jetzt davon, so was behalte ich, was können meine Kinder haben, was packe ich in Ordner und so. Das sind ja eher so die lästigeren Sachen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich liebe es, Bulk zu sortieren und ich finde es total toll, meinen Ordner einmal im Monat komplett auszuräumen und dann die Karten da drin neu anzuordnen. Aber für mich waren das immer so die lästigeren Sachen. Ich habe mir die Sachen einfach gerne angeguckt. Deswegen habe ich keine Binder gehabt früher, sondern einfach nur 4,5 Meter Vitrine, damit ich da keine Binder umsortieren muss. Ja, also die Lust am Hobby nimmt's nicht. Es nimmt nur so ein bisschen die Lust daran, sich die unangenehmeren Sachen vom Sammeln irgendwie sich deren anzunehmen, würde ich jetzt sagen. Zumindest in meinem Fall.
Wie kam das denn? Also wie hast du gezielt danach gesucht oder hat der Shop aufgemacht, dachte, bist da mal hin und dachte, ach, hier ist ganz cool zu arbeiten. Wie kam das denn, dass du überhaupt da die Idee hattest, reinzusteigen in den ersten Shop?
Beim allerersten Mal quasi. Ne? Ich wollte eigentlich da Sachen verkaufen. Also ich bin quasi, bevor ich da gearbeitet habe, habe ich angefangen, One Piece zu spielen und habe dann da halt meine Decks und Booster und Displays gekauft und einzelne Bulkkarten halt gekauft. Und dann bin ich irgendwie halt mit dem Betreiber ins Gespräch gekommen und dann hat das gepasst und dann habe ich da angefangen. Also es war auch eher zufällig. Ich habe da eigentlich nicht nachgesucht.
Okay.
Und jetzt beim zweiten Mal war es halt eigentlich ähnlich. Ne? Ich bin halt hier vorbeigefahren mit meinen Jungs, weil wir ein bisschen was aufmachen wollten und ich wollte mir den Store angucken. Dann haben wir ein bisschen was an Pokémon gekauft, haben uns hingesetzt und das aufgemacht, ich mit meinen Kindern. Und weil ich den Benedikt halt schon kannte, sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat er halt rausgehört, dass ich aktuell nichts mehr in dem anderen Laden mache. Und ja, dann hat er quasi seine Fühler ausgestreckt und dann haben wir uns nochmal getroffen, haben nochmal ein bisschen über das Geschäft gesprochen und das hat auch gepasst und dann sind wir uns da auch einig geworden.
Was machst du jetzt da
also
in dem neuen Laden? Also was ist deine Aufgaben, deine Rolle in dem neuen Laden?
Ich bin komplett Store-Manager. Also ich kümmere mich um das Store-Personal, ich kümmere mich um die Eventplanung im Store, ich kümmere mich zum Teil mit um die Messeplanung vom Store aus, weil wir quasi mit dem Store-Team auf die Messen fahren. Ich kümmere mich um die Turnierplanung im Store, also quasi alles, was administrativ im Store anfällt, da kümmere ich mich drum, plus dann das Tagesgeschäft. Wir haben ja 5 Tage die Woche geöffnet. Der Montag ist dann Ruhetag, ja. Da haben wir nicht Aufstand jetzt. Und an allen anderen Tagen bin ich halt für alles der Ansprechpartner im Store.
Ja. Ich fand das so krass. Ich hatte ja mit Benedikt gesprochen.
Vielleicht ganz kurz für die, die Benedikt nicht kennen, ist der, der CEO von Junks Playground.
Der Geschäftsführer.
Ja, ja, genau. Das kennen ja nicht alle, Benedikt. Gründe. Deswegen vielleicht das nochmal.
Und ich habe mit dem gequatscht und er meinte so, Tristan, das ist unser bester Mann. Das ist hier der MVP. Der macht das hier alles im Ladenlokal. Also hier habe ich im Mitarbeitergespräch schon mal vorweggegriffen. Also hast du wirklich auch so bei ihm gemerkt, dass er gesagt hat, so das ist jetzt, so er hat das zwar das, da halt hingestellt, ne, das Ladenlokal gemacht und da die Sachen reingeknallt, aber so wie er es mir erzählt hat und so wie es jetzt auch gerade rauskommt, er hat es wirklich komplett irgendwie so Tristan rübergeschoben und meinte, mach.
Ja, so ungefähr war es dann tatsächlich auch, weil also nebenan, Der Online-Shop ist ja direkt nebenan und der Streaming-Bereich ist auch direkt quasi nebenan, neben dem Store. Da ist dann so ein Mini-Durchgang zwischen den zwei größeren Hallen quasi. Und da haben natürlich alle auch andere Aufgaben. Ne? Und der Store hat am 12.07. aufgemacht und ich habe am 4.09. angefangen. Und in der Zwischenzeit vom 12.07. bis zum 4.09. war halt freitags und samstags dann ja, so eine Notbesetzung von nebenan halt, um irgendwie dann den Store schon mal zu eröffnen. Und dadurch war man natürlich froh dann, dass man jemanden hatte, der Vollzeit reingeht. Und dann haben wir eine Einarbeitung gemacht im September, bin ich die ganzen Bereiche einmal durchgegangen, um quasi die Abläufe intern in der Firma halt auch kennenzulernen, um mir dann ein Bild davon zu machen. Und dann zum 1.10. sind wir halt so reingegangen, dass wir dann ab da jeden Tag außer dem Montag halt aufgemacht haben. Die Turniere halt gehostet haben, dass wir uns überall angemeldet haben bei den Distributoren und die ganzen die offene Aufgabenliste quasi, die hat der Benedikt mir zugespielt und ich habe dann versucht, so gut es geht, alle Punkte abzuarbeiten. Am Anfang war das ein ziemlicher Berg, der ist mittlerweile kleiner geworden, aber ist immer noch ein bisschen was halt zu tun ist für den Store.
Und das fand ich auch so krass, als wir da mit ihm gesprochen haben. Man hat ja auch immer so ein Bild von so einem, ich sage jetzt mal, von so einem Trading-Card-Laden. Da hat man ja immer so eine Vorstellung. Wir haben auch lange auf meinem Channel auch Trading-Card-Simulator gespielt. Also ich würde mich schon anmaßen, dass ich da auch quasi den IHK-Meisterabschluss drin habe. Also ich kann sehr gut TCG-Läden betreiben. Alles perfekt. Nein, Spaß. Und du hast richtig gemerkt, so Benedikt hat schon Bock, dass das halt auch so Konzern-Shit ist. Weißt du, so mit dann gibt's eine Mitarbeiterküche, dann gibt's Abteilungen, die müssen durchlaufen werden, dann gibt's Briefings, dann gibt's da Büros, dann gibt's da Dienstpläne, und dann waren wir also hinten auf so einem großen Lager drin. Und das hatte so, das war für mich halt total spannend zu sehen, weil sonst kennt man ja eher diese ganzen romantischen Läden, die ja auch cool sind, und dann haben die irgendwie im Keller einen Lagerraum oder irgendwie im Außenbereich. Und ich dachte mir so, verdammte Axt, das ist hier halt schon so Next-Level-Shit. Ich fand das total spannend. Und Sebi stand neben mir, Sebi von der Cult Madness, er war auch nur so, wow, wo bin ich denn hier reingeraten? In was für eine Veranstaltung? Das war schon krass.
Sehr, sehr professionell und sehr, sehr stark aufgezogen. Und man könnte manchmal denken, dass es vielleicht ein bisschen overprocessed ist, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass man immer weiß bei so einer großen Firma dann, wo die Sachen irgendwie hingelandet sind und sowas, ne? Dass man halt jeden Step auch irgendwie dann nachvollziehen kann und am Ende weiß, was passiert ist. Vor allem durch die mehreren Verkaufskanäle, die wir ja haben. Wir haben ja den Junks Playground Online-Shop, wir haben den Junks Playground Store, wir haben die Streaming-Abteilung, die auf Whatnot, auf Walked und auf eBay Live geht. Und dann haben wir noch einen eBay-Shop. Und da ist natürlich wichtig einfach, dass man dann immer weiß, wo ist Artikel X jetzt gelandet und warum ist Artikel X da gelandet. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier halt quasi diese Konzernstruktur eingeführt hat. Ne?
Du strahlst, Markus. Ich sehe in deinem Gesicht, das gefällt dir schon sehr gut gerade.
Tatsächlich gefällt mir das sehr, sehr gut. Aber ich habe gerade gedacht, weil du das alles aufgezählt hast, da gibt's halt auch welche, die machen das so alleine. So, ne? Da hast du dann so, ich streame auf eBay, ich streame auf Fanatics, hab meinen Online-Shop, hab vielleicht noch meinen Laden, die das versuchen irgendwie alleine zu meistern oder zu überleben, in Anführungszeichen, jetzt nicht falsch verstehen. Da macht das schon, kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr beeindruckend sein kann. Deswegen fühle ich sehr, was du gerade gesagt hast, Alex, wenn du da reinmarschierst und siehst Dienstpläne und du zählst gerade von den Abteilungen auf. Das ist schon auf jeden Fall auch was ich noch nicht gesehen habe und erlebt habe.
Hol mal nach.
Ja, krass. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das heißt, ihr habt dabei auch jeden Tag offen. Man kann euch jetzt jeden Tag dort in Moers besuchen. Mit dem Wissen, ich habe jetzt gerade verstanden, die To-Do-Liste ist noch nicht komplett abgearbeitet, dass ihr immer noch Dinge habt, die ihr verbessern könnt und wollt. aber man kann euch besuchen, auf die Events kommen, Spiele mitspielen und so Sachen.
Genau, wir sind von Dienstag bis Samstag immer geöffnet.
Gut zu wissen. Ihr wart auf der Trading Night, ne, Alex?
Wir waren auf der Trade Night, die war jetzt am vergangenen Wochenende. Und da hat Sebi gesagt, komm, wir fahren da jetzt mal hin. Ich musste jemanden vorstellen, wir gucken uns das jetzt an. Wir machen jetzt Schülerausflug und dann sind wir da hingefahren und haben das dann quasi Hand in Hand dann durchgelaufen. Stark. Waterware war auch da. Aber vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen aus dem Laden, was war die abstruseste oder witzigste Geschichte, die du erlebt hast? Weil ich liebe so Stories aus dem Einzelhandel. Ist mal irgendwas total Abstruses passiert?
Im Laden jetzt?
Ja.
Quasi im Tagesgeschäft?
Ja.
Ja, ich hatte einen Kunden, der ist 6 Wochen lang einmal die Woche da gewesen und hat wirklich viel Geld für Pokémon ausgegeben und ist dann irgendwann hat er angefangen, sich Top-Sachen zu kaufen. Dann hat er gesagt, komm, gib mir mal eine so eine Manchester City-Tin, so eine Team-Tin. Diese 25-Euro-Boxen. Und ja. Dann habe ich ihm einfach eine rausgegeben und dann zieht er dann eine One-of-One Erling Haaland-Autogrammkarte aus.
Jo, ciao.
Dann hat er sich schon gefreut, konnte noch nicht so richtig einschätzen, wie teuer die ist, hat am Anfang so mit 5, 6, 700 Euro gerechnet. Am Ende war dann eine 5 bis 7.000 Euro Karte. Und dann war der angefixt und sagt mir, gib mal von den anderen Teams jeweils auch noch eine Tin. Und dann macht er die Manchester United Tin auf und zieht eine One-of-One Lenny Yoro Rookie Karte daraus.
Nicht dein Ernst.
Jetzt weiß ich, wo die ganzen One-of-Ones liegen, der Tinbox.
Okay,
das war mit Abstand das Bodenloseste, was je passiert ist im Store.
Das Bodenloseste, was je passiert ist.
Ja, also in den Team-Tins eine One-of-One zu ziehen, ist ja schon, ja, also die Chance ist ja schon super gering. Dann ziehst du die Haaland-Autogrammkarte und weil du dann angefixt bist, machst du nochmal von jedem anderen Team, was wir da hatten, eine Tin auf und ziehst nochmal eine One-of-One raus. Zwar ohne Unterschrift, aber trotzdem eine One-of-One.
Wobei, ich muss sagen, das habe ich jetzt schon relativ oft gehört, auch jetzt gerade bei Formel 1 zum Beispiel, dass diese ganzen Hänger, Blaster, Value-Boxen total, also loaded, wie man so schön sagt, also im Verhältnis schon mehr Hits rausspucken als die klassische Hobby-Box. Das kann auch nur so ein Phänomen sein oder so ein Gerücht sein, aber das höre ich jetzt sehr oft tatsächlich.
Ich habe auch super viele Leute, die halt 4, 5, 6 so Value-Boxen von der Merlin kaufen und sagen, das lohnt sich viel mehr. Wenn ich für den Preis von einer Hobby-Box mir Value-Boxen bei Merlin kaufe, dann ist der Ertrag besser, als wenn ich mir eine Hobby-Box kaufe.
Glaube ich. Das glaube ich wirklich, ja,
also
auch.
Also ich meine, man muss natürlich nur einmal richtig hitten, dann ist diese Formel schon wieder widerlegt. Gut. Aber
ja.
Am Ende des Tages sind die Leute auch bei uns im Store mit den Value-Boxen zufriedener als mit den Hobby-Boxen.
Ja, das glaube ich. Also macht ja auch durchaus Sinn. Alleine, wenn man das mal hoch und runter rechnet. Also man findet bei euch aber auch dann TCG-Sport alles, auch wenn ihr überwiegend TCG wahrscheinlich am Start habt, aber Sport findet man auch bei euch.
Also wir haben, was TCG angeht, haben wir Pokémon, wir haben Yu-Gi-Oh!, wir haben Lokana, wir haben Digimon, wir haben ein bisschen Magic, wir haben One Piece, wir haben Dragon Ball. Und im Sportbereich oder im TC-Bereich, was dann nur Trading Cards angeht, sind wir Topps Partner und haben eigentlich alles, was es von Topps gibt, da immer zum Release normalerweise und versuchen da halt gerade uns noch dann zu etablieren. Ne? Wir sind halt neu angefangen, durch den Online-Shop kannte man uns schon im TCG-Bereich, im Sportbereich. Werden wir langsam bekannter und bauen das halt weiter auf. Aber grundsätzlich haben wir da dann auch alles. Also wir haben die Fußballgeschichten jetzt immer gehabt. Wir haben die Basketballgeschichten immer zum Release da gehabt, die es gab. Wir haben die Disney Chrome Sachen gehabt. Wir haben die Marvel Chrome Sachen gehabt. Also wenn Topps ein Produkt rausbringt, dann kriegen wir das.
Nice. Das ist sehr cool. Und ihr habt jetzt dann, glaube ich, auch nächste Woche von Topps die Rip Night bei euch zum ersten Mal?
Genau, nächste Woche Samstag ist die Topps Rip Night bei uns. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Ich glaube, das wird ein sehr cooles Event. Mit der Fläche hinten, die wir jetzt letzte Woche Samstag schon mal einmal komplett zum Einsatz gebracht haben, sind wir, glaube ich, gut vorbereitet, dass wir da das Rundrum-Erlebnis für alle Sammler so gut wie möglich irgendwie gestalten können.
Genau, vielleicht kannst du was spoilern? Was ist das Programm? Sorry, Markus.
Alles gut. Erzähl erst mal.
Das Programm? Ja, wir wollen einfach, das wird wie eine Trade Night aufgezogen, die dann als Topps Rip Night quasi getarnt ist und sind dann mit Unterstützung von Topps da ein bisschen dran, dass wir da was organisiert bekommen. Voraussichtlich werden wir keinen Spieler da haben, der dann da ist für Fotos oder Autogramme. Das werden wir wohl nicht kriegen. Aber wir werden halt mit den Leuten, die da sind, halt einfach ein cooles Event machen, wo wir Packs rippen, wo wir zusammen Sachen gucken, wo wir tauschen mit den Leuten. Also es wird all in all wird's ein cooles Event, glaube ich.
Allein um sich den Stormer anzugucken, kann sich das definitiv für alle da draußen lohnen. Vielleicht für die, die den Podcast erst irgendwann später hören. Datum für die Tops Rip Night sind überall in Deutschland oder weltweit ist das ganze Jahr. 14. ne? 14. Februar dann.
Und 21.2. ist es.
Also eine Woche später, gut, 21.2.
Genau, ist jetzt nicht jetzt Samstag, sondern ist darauf den Samstag, der 21.2. ist. Und ich glaube, das ist aber für die ganze Welt sogar gleich. Ne?
Ja,
also
ja.
Da werden viele Leute in Europa gleichzeitig auch und dann in den USA auch nur halt zeitversetzt werden, da die Rip Night machen. Ich glaube, das ist ja auch das Konzept, das Tops dahinter sieht, ne? Dass halt einfach viele Sammelbegeisterte zur selben Zeit zusammenkommen an verschiedenen Orten auf der Welt und einfach quasi dadurch dann verbunden sind, dass sie dasselbe Hobby teilen und dass sie einfach gerade quasi dieselbe Beschäftigung ausüben, indem sie einfach Packs rippen und sich mal so einen Abend quasi vergessen und einfach in ihrem Hobby verschwinden können.
Ja, das ist sehr schön
gesagt.
Apropos Packs rippen, Markus, ich glaube, wir kommen ja zu Last Pack Magic. Die Überleitung war gerade bockstark, oder?
Alter, die habe ich aber auch schon vorbereitet im Kopf. Aber du hast
Nein. Nur der sie ausgesprochen hat, hatte sie auch im Kopf gehabt, Markus. Das zählt so nicht.
Alles klar.
Okay, hau rein, Markus. Das ist deine Sektion, weil ich vergesse immer, was die Fragen sind.
Ich aber ich habe ehrlicherweise vergessen, was letztes Mal Trades and Sys gestellt hat. Vielleicht fällt es dir noch ein gleich.
Ja.
Ich lege aber schon mal los. Tristan, wir haben immer so 5 Fragen, Last Pack Magic an die Sammler. Die erste Frage ist, stell dir vor, Sammeln existiert nicht. Welches Hobby hättest du dann?
Da ich mir den Rücken zerstört habe, würde ich wahrscheinlich kein Football mehr spielen. Angeln könnte ich mir vorstellen.
Okay, schon mal gemacht? Oder weil du Interesse hast, da drin
ja. Okay. Nee, ich war mal mit 18, mit Freunden sind wir nach Norwegen gefahren und hatten da so ein Haus in so einem Fjord. Und einer von denen war Angler und dann sind wir da schon angeln gewesen auf dem Fjord und haben dann da Forellen gefangen, selber ausgenommen und dann gegrillt. Und das war eigentlich ganz cool, aber irgendwie habe ich dann nie so richtig nochmal so diesen Knopf gefunden, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt eine Angel und ich gehe angeln. Aber ich hätte da schon Bock drauf und das könnte ich mir vorstellen, dass das eins meiner Hobbys gewesen wäre dann.
Okay. Mit wem würdest du gern einmal Karten tauschen? Egal, ob es die Person real gibt, historisch, fiktiv, ausgedacht. Gibt es da irgendjemand?
Boah, das ist auch eine sehr gute Frage. Mit wem ich gern mal Karten tauschen würde? Vielleicht mit Ray Lewis dann einfach.
Mhm. Sammelt der nicht sogar auch? Also zumindest weiß ich, dass der schon mal auf Stories reagiert hat, wo es um seine Karten ging.
Ja, habe ich ganz stolz gepostet. Ich kleines Fangirl. Aber Ray Lewis ist von da sehr, sehr affin tatsächlich. Also den musst du mal in der Story verlinken. Das slidet meistens dann in die DMs rein und schickt dann so ein Whisky-Glas-Emoji. Wirklich.
Ja?
Ja, finde ich ganz geil. Habe ich mir abfotografiert. Habe ich unter Favoriten gespeichert.
Also, ist nicht so weit weg der Trade vielleicht, lieber Tristan.
Das ist machbar, Tristan. Ich stell den Kontakt her. Ich schreibe dem gleich nochmal.
Ja, ich probier's mal.
Wenn deine Sammlung sprechen könnte, was würde sie über dich erzählen? Was würde sie über dich sagen?
Dass ich mich viel zu schnell von Dingen begeistern lasse und dann all in da reingehe wahrscheinlich, weil meine Sammlung so breit gefächert eigentlich ist, in verschiedene Sparten geht und eigentlich gibt es gar nicht so einen richtigen Rand und ich rede mir immer ein, dass ich nur bestimmte Dinge sammle, aber am Ende des Tages sammle ich eigentlich alles.
Okay, habe ich auch schon 1-2 Mal ehrlicherweise gehört und weiß genau, was du meinst. Was nervt dich am Hobby am meisten? Ja, was nervt dich am Hobby am meisten?
Am Hobby am meisten nervt mich eigentlich dieses künstliche Preisgepusche. Wie jetzt am Beispiel von Goch Pikachu-Karte bei Pokémon zum Beispiel. Mhm. Also das finde ich dann teilweise halt auch wirklich anstrengend.
Ja, verstehe ich. Jetzt hätten wir eigentlich die 5. Frage, die der letzte Gast gestellt hat. Weißt du es noch, Alex? Was? Weißt du es?
Ich weiß es, weil ich bin ein guter Podcast-Host. Und zwar war die Frage, wenn man Essen graden könnte, welches Essen würdest du graden lassen? Also, dass man es quasi konserviert graden und dann könnte. In so einem Kubus mit sich rumträgt.
Ich glaube, Lasagne.
Warum? Also, ich finde es geil.
Weiß ich, ich finde Lasagne geil.
Boah, ich liebe Lasagne. Wie machst du Lasagne? Hast du so ein eigenes Hausrezept?
Ja, ich mache immer, also ich mache die eigentlich so, wie jeder die macht. Ich mache ganz normal eine Tomatensoße, keine Bolognese, sondern einfach eine Tomatenhackfleischsoße.
Ja, gefällt mir.
Die mache ich dann mit Frischkäse, weil ich das nicht mag, wenn mir die zu
Ehrlich?
tomatig ist. Also ich mag das eher, wenn die ein bisschen cremiger im Teller ist. Deswegen kommt da Frischkäse mit
Mokolana?
rein.
Gefällt mir sehr gut.
Und statt Bechamelsoße mache ich immer eine Mischung aus saurer Sahne, Schlagsahne, Eiern und Salz, Pfeffer.
Werthaltig.
Und dann mache ich eine Schicht die Tomatensoße, eine Schicht Nudeln, eine Schicht die selbstgemachte Soße, eine Schicht Nudeln, eine Schicht Tomatensoße, Schicht Nudeln und dann halt so weiter, bis die Form voll ist. Und dann kommt unfassbar viel Käse oben drauf.
Was hat mich gerade mehr angemacht, als es wahrscheinlich sollte? Aber es klingt sehr lecker. Das sollten wir mal essen. Wie machst du Lasagne, Markus?
Gar nicht. Lasagne habe ich
Gar nicht.
tatsächlich
Perfekt.
noch nie
Super.
gemacht. Aber willkommen beim Hobbykoch-Talk heute. Klang auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Nee, ich habe tatsächlich Lasagne noch nicht gemacht, aber Lasagne. Ich esse gern Lasagne. Ich würde sie auf jeden Fall auch essen. Du hättest aber noch eine Frage für unseren nächsten Gast, die wir dem nächsten Gast stellen dürfen und dann hoffentlich nicht vergessen beim nächsten Podcast.
Ich werde es nicht vergessen.
Du
Ich
hast die
trage die
letzte Zahl
Frage
dran
ein für den
gesetzt.
nächsten Platz.
In Ruhe.
Das, wenn das so spontan sein soll, immer super.
Irgendwas kann das sein. Es kann völlig
Die letzte Frage, die ihr mir jetzt gestellt habt, die ist dem letzten Gast spontan eingefallen. Wenn man Essen graden könnte, welches Essen würdest du graden?
Die Frage ist so abstrus, das kannst du dir nicht, also kannst du dir nicht ausdenken. Das
Wenn,
muss spontan gewesen sein.
ja, das stimmt. Ja.
Ich würde das Gleiche als
Ja.
Getränk wissen wollen, wenn man Getränke graden
Nice.
könnte.
Ja, okay, gut. Nehmen
Das
wir
kann,
mit.
ist so halb geklaut, aber halb auch neu, würde ich sagen.
Ist halt TCG. Machen wir. Nehmen
Oh.
wir ein. Cool. Tristan, vielen, vielen Dank für den super kurzweiligen Talk. Hat super, super viel Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche, weil ich werde nämlich zur Rip Night nach Moers fahren und da ein bisschen rumluschern. Freue ich mich schon drauf. Vielleicht kriegen wir auch
Herzlich
Markus
willkommen.
mal dahin bewegt.
Ja, ich guck mal. Das Fasching rum.
Sagst du immer?
Das ist ein Sa Samstag, ne? Samstag war
Ich
das.
mache dir auch
Am Samstag,
Lasagne.
genau.
Ernst gemeint, wenn du kommst, ich schwöre es dir nackt in die Hand, ich mache dir Lasagne.
Bringst du die
Wirklich.
in der Tupper dann mit dorthin, oder
Bei
was?
mir ist es so, Lasagne braucht 3 Tage Vorarbeit. Ist jetzt kein Scheiß, aber das wirst du dann sehen, wenn
Sag
du
noch
dann da
mal
bist.
Lasagne, sag noch mal Lasagne.
Lasagne braucht 3 Tage Vorarbeit bei
Du hast
mir.
es eben anders, bitte. Das war sogar Lasagne, hast du es gesagt. Sehr geil.
So habe ich das aber auch gehört vorhin.
Lasagne. Wollt ihr vielleicht zusammen einen Podcast machen? Okay, gar kein Stress, Freunde.
Nein, vielen, vielen Dank, Tristan, für die Spontanität, dass es auch so kurzfristig ging. Wir freuen uns sehr. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe mega viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank. Findet man dich noch irgendwo persönlich mit deinem privaten Account? Hast du irgendwo Instagram? Bist du da, wo man dich persönlich nochmal erreicht,
Ja, ich habe einen
kontaktiert?
Instagram-Account, der heißt Lil Cheesy Cards. Vielleicht ist der ein oder andere schon mal über mich gestolpert.
Legen wir natürlich in
Leiten wir
die
rein.
Shownotes mit rein. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns vielleicht bald, spätestens zur nächsten, einer der nächsten Card-Shows. Ist ja gesagt, seid ihr auf jeden Fall auch am Start. Und bis dahin, Tristan, alles Gute, viel
Vielen Dank für
Spaß.
die Einladung, ebenfalls.
Sehr
Ciao, ciao.
gerne. Tschö.
Ciao.